Hurra, es ist wieder 9:09, es ist Dienstag, es ist 8:51, noch nicht ganz, und wir machen wieder mit den Digitalthemen der Woche weiter. Mit dabei sind Stefan Pfeiffer und Lars Basche. Lars, deine Digitalthemen der Woche.
Ja, vielleicht starten wir mit einem kleinen Corona-Tracing-App-Update. Was glaubt denn ihr, was wird zuerst da sein, der Impfstoff oder die Tracing-App?
Boah, was für eine Frage, ey. Tja, ja, Stefan.
Ich meine, ich finde es ja grundsätzlich gut, dass Dinge diskutiert werden und dass man auch eine breite gesellschaftliche Diskussion hat, aber ja, also es zieht sich, ne?
Ist doch jetzt durch. Jetzt wird doch gesagt, dezentral, oder?
Ja, ob das durch ist, weiß ich nicht, aber so wird es zumindest jetzt gerade gesagt, genau.
Was die Datenspeicherung also anbelangt.
Ja. Und dann nutzen es nur 50% oder 40%, weil alle Angst haben vor der großen Big Brother.
Ich glaube 60%, da gibt es ja so eine Studie von der Universität Oxford, 60% müssten es nutzen, damit es dann wirklich auch was bringt. Ich hoffe mal, dass das dann auch so kommen wird und dass dann ja trotz aller Diskussionen, die da sind, wie gesagt, die grundsätzlich auch nützlich sind und gut sind, trotz aller Diskussionen, dass es dann auch wirklich angenommen wird, weil ich glaube schon, also ich glaube, dass es ein gutes Mittel ist, um die Infektion nachzuverfolgen und dann auch letztendlich einzudämmen. Das ist ja, glaube ich, klar. Aber ja, die Frage ist immer so, was die normale Nutzerin und der normale Nutzer da so mitnehmen an den Diskussionen und ob da eben das Vertrauen dann so groß sein wird. Das werden wir sehen.
Sagen ja die Statistiken eben nicht, ne? Also ja, eben. Die notwendige Diskussion hat wohl dazu beigetragen, dass eher Verunsicherung da ist und Leute es nicht nutzen wollen, was natürlich kontraproduktiv ist. Da ist die ganze Geschichte für die Katz.
Ja, ja.
Aber gut, es ist, wie es ist. Ja, das ist immer das Abwägen zwischen Diskussion, Datenschutz und dann Umsetzung.
Genau. Ja. Gibt es da ganz gute Übersichten jetzt. Also Netzpolitik hat da so ein Q&A gemacht. Heise hat auch so einen Überblick gemacht, das natürlich grundsätzlich sehr technisch ist. Insofern muss man gucken, wie man sich dem Ganzen so nähert. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall genug seriöse Quellen im Netz, um sich darüber auch wirklich mal grundsätzlich zu informieren und eben da so ein bisschen die Unsicherheit zu nehmen. Das ist ja schon mal gut.
Naja, ich bin nach wie vor skeptisch, denn gerade in der Kombination Tracking und GPS-Daten und Gesundheit und mit dem Finger auf andere zeigen, bin ich halt sehr, sehr skeptisch, ob die Geschichte wirklich vom Datenschutz dann so abgesichert ist. Wenn man das vergleicht mit den anderen Diskussionen, beispielsweise mit Zoom etc., dann finde ich ja mal, das ist eher Kindergartenniveau, aber bei der Geschichte geht es halt wirklich um Gesundheit und es geht halt auch um die Möglichkeit, andere Leute zu diskreditieren, wie in der AIDS-Debatte. Ja, ist so. Also ich sehe das halt also wirklich als Diskriminierungsgeschichte, dass man wirklich Leute dann desavouiert. Und das ist halt eine Gefahr. Die sehe ich halt. Tut mir leid.
Ja, klar, die Gefahr ist da, aber deswegen ja auch informieren, weil GPS-Daten sind es ja gerade nicht, die da genutzt werden sollen, sondern es soll ja über Bluetooth laufen. Okay. Und der dezentrale Ansatz sagt eben auch, dass die Daten immer nur lokal auf dem Smartphone des jeweiligen Nutzers oder der jeweiligen Nutzerin gespeichert werden und dann eben anonymisiert darauf hingewiesen, also erstmal die Leute können sich halt selber dann, wenn sie positiv getestet sind, dann eben als positiv getestet in dieser App markieren und dann kriegen eben diejenigen, die in den letzten 14 Tagen eben Kontakt hatten mit diesem Smartphone über Bluetooth, wie gesagt, soll das eben hergestellt werden, sollen diese Informationen geholt werden, bekommen dann eben eine Nachricht, dass sie Kontakt hatten, nicht von wem, nicht wo, gar nichts und dass sie sich eben dann in Selbstquarantäne
befinden. Ja, aber sorry Lars, also ob jetzt nur über GPS oder Bluetooth, du kannst es halt personalisieren und wenn die Personalisierung dazu führt, dass Leute dann auch irgendwie desavouiert werden von irgendwelchen Hausmeistern, das erlebt man ja auch immer wieder, dass man dann eben entsprechend dann angeschaut wird, als ob man wirklich mehr oder weniger eine Krankheit hat, wo alle sterben dann, ja. Und wenn
wie
man
gesagt,
dann,
man weiß
nicht. Und wie gesagt, wenn man das vergleicht mit den anderen Diskussionen, die wir hier führen, dann ist das echt Kindergartenniveau. Tut mir leid.
Es ist nicht personalisiert, das ist es halt. Du weißt nicht, du weißt es nicht, wer da irgendwie...
Du sagst jedes Mal, dass die Leute diskriminiert waren und es ist doch gar nicht möglich, wenn es anonymisiert ist. Also,
wenn was soll denn wenn Panik es, machen? Wenn, ich mache überhaupt keine Panik, sondern wenn es wirklich anonymisiert werden kann, ja, dieser Beweis muss ja dann erstmal nochmal geführt werden. Über Bluetooth kann ich natürlich auch personalisieren, genauso wie ich das über GPS machen kann. Also was erzählen wir uns? Ich kann auch über Bluetooth genau wissen, was für ein Smartphone das ist und wer der Nutzer ist.
wie gesagt,
klar in den Spezifikationen, dass eben eine Rückverfolgung auf die Person nicht möglich ist. Und du machst jedes Mal Panik und verunsicherst wieder mal Leute, sowas zu nutzen. Finde ich ziemlich verantwortungslos, ganz ehrlich, Gunnar.
Also für mich als verantwortungslos. Ich bin der Meinung, dass wir diese Diskussion öffentlich führen müssen und dass eindeutig der Beweis geführt werden muss, dass eine Personalisierung nicht möglich ist.
Ja, das ist ja vollkommen unbestritten, ja, aber also, das ist ja auch bei der Lösung unbestritten.
Genau darum geht's ja.
Genau. Da können wir dann können wir das nächste Mal ja die Lösung technisch hier vorstellen, dann gucken wir mal unter die Motorhaube, dann fragen wir eben auch mal Leute, die sich mit der Programmierung dieser Geschichte beschäftigen, ob das auch wirklich so ist. Also
Dafür traue ich dem Chaos Computer Club und ähnlichen Institutionen, die ja sicher ein sehr genaues Auge drauf haben. Und die für diese dezentrale Lösung ja sehr, sehr stark plädiert haben, auch den offenen Brief geschrieben haben. Also da habe ich schon ein gesundes Vertrauen in die Kontrollmechanismen des Netzes und eben auf solche für mich Institutionen wie den CCC.
Ja, und um das abzuschließen, vielleicht, wir müssen das jetzt nicht weiter diskutieren. Nächstes Mal von dir, wenn du sagst, wir können uns das nächste Mal angucken, das ist sehr optimistisch gedacht. Ende Mai, Anfang Juni habe ich jetzt gehört, soll es wohl da sein. Also schauen wir mal.
Nächstes Mal ist halt relativ, ja.
Oder wir reden vorher über den Impfstoff, wie
gesagt. Genau. Der Impfstoff kommt vielleicht dann doch früher. Ja, weitere Themen, Stefan.
Ach, ich weiß gar nicht, ob wir das Thema Homeoffice nochmal thematisieren sollen. Ja, es ist also die Arbeitgeberverbände haben ja gegen die Initiative von Hubertus Heil da abgewettert auf so dünnem Niveau. FAZ hat zwei Kommentare abgesondert, genau in dem gleichen Niveau. Versucht dort die SPD als Klassenkampfpartei, die jetzt für die Besserverdienenden, die sich Homeoffice nur leisten können, zu titulieren. Also ich weiß nicht, auf welcher Ebene da unterdessen diskutiert wird. Denn es sagt ja, die Leute sollen zu Hause arbeiten können. Müssen. Ja, soll ja eine freie Entscheidung sein, sondern man soll auch mal den Leuten das Recht einräumen. Und so von den Arbeitgebern wie auch von der FAZ waren so Themen wie Klimawandel, Pendlerzeit, Stauzeit, aber auch für mich einen sehr wichtigen sozialen Aspekt, dass eben Erziehende dann auch mal zu Hause arbeiten können, ja, wird komplett weggeblendet. Finde ich ziemlich niveaulos, aber es ist, wo es ist. Da bringen sich Leute schon wieder in Position gegen eine durchaus sinnvolle Regelung. Da gibt es wesentlich andere Regelungen, die wesentlich weniger sinnvoll sind.
Gut, das entspricht ja den Warnungen von Professor Dirk Messner beispielsweise, vom Präsident des Umweltbundesamtes, dass er davor warnt, dass wir wieder in alte Zeiten zurückfallen, dass wir die positiven Ansätze eben nicht fortentwickeln. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, was der Arbeitgeberverband da gesagt hat, ist natürlich ein kleiner Warnschuss, dass nicht alles so ein Automatismus ist, ne? Dass eigentlich das, was das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung prognostiziert hat, mit 40% der Arbeitsplätze, die möglich sind in Remote-Umgebungen, dass das jetzt aus der Not heraus auf einmal machbar ist und dann sofort die Uhr wieder zurückgedreht wird. Das ist halt eine Riesengefahr. Also da ist noch nichts entschieden, glaube ich auch. Ne?
Meine Vermutung, Lars.
Bitte?
Ich glaube, dass ihr versucht schon jetzt wird zurückzudrehen.
Ja, klar, ist so.
Ja. Also ich hoffe da auch mal ein bisschen auf die Macht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einfach weil sie halt sehen, dass es grundsätzlich geht. Also ich glaube, was ja auch ein Argument ist, so ein dagegen, ist ja halt, man will sich halt irgendwie nicht gängeln lassen von als auf Arbeitnehmerseite, dass es halt selber entscheiden wollen und so weiter, dass sie da halt dass aus einem Recht auf Homeoffice keine Pflicht fürs Homeoffice oder wie auch immer sein soll, aber davon redet ja, hast du ja gerade gesagt, Stefan, das ist ja auch gar nicht das Thema. Aber wie gesagt, ich hoffe mal einfach, dass die Vorzüge von Homeoffice genauso wie die Vorzüge von gemeinsam in einem Büro sitzen, dass die halt einfach auch klar sind allen und dass man halt wirklich dann so von Fall zu Fall dann einfach entscheiden kann und entscheiden können darf, ob man jetzt im Homeoffice arbeiten will oder nicht.
Ja, es geht ja nur um die Umkehr der Beweispflicht, ja. Ja, also wenn ein Arbeitgeber halt blockiert, dass dann ein Rechtsanspruch besteht und dass dann der Arbeitgeber nachweisen muss, dass es eben nicht möglich ist. Ist übrigens nicht nur eine Sache, was jetzt, sag mal, aufgeführt wurde im Punkto Verkehrswende, im Punkto Familiengeschichten und so weiter und so fort, sondern eben auch chronisch kranke Arbeitnehmer fordern das, ja. Also in einer großen Mehrheit sagen chronisch Kranke, beispielsweise Rheumakranke, dass sie diesen Rechtsanspruch brauchen, weil sie halt nie immer so genau vorhersehen können, wann wieder ein Rheumaschub kommt und wann sie zum Arzt müssen etc. Und da mehr Flexibilität reinzubringen, das bringt ja dann Homeoffice auch, ja. Also insofern kann ich, also Was sagte nochmal der Kampeter? Ein alter Hut sei diese Forderung. Also,
Ladenhüter. Ja, genau. Und dann noch zu sagen, wie die FAZ, ja, sie spielt den Gastwirt und den Bauarbeiter gegen die Besserverdienenden auf,
ja,
die
ja
in
Quatsch,
einem tollen, dicken Homeoffice sitzen dürfen. Ja, also was sowas soll und wie man sich eine Qualitätszeitung wie die FAZ, also so ein Kommentar, der auf so dünnem Eis argumentativ basiert, applizieren kann, sogar zwei solche Kommentare, ist für mich absolut rätselhaft.
Naja, vor allen Dingen würde der Rechtsanspruch ja genau das Gegenteil bewirken, eine Egalisierung. Bislang waren es ja eher Führungskräfte, die das machen konnten. Das war ja genau umgekehrt, war ja eher ein elitäres Thema. Ja, also, ja.
Und dein Thema, lieber Gunnar?
Bitte, mein Thema? Ach, ich finde es ganz lustig, dass jetzt Facebook kontert mit Messenger Rooms, um halt den Zulauf zu Zoom in irgendeiner Weise zu kontern. Werden wir mal gucken, ob das nur so auf Freizeitniveau läuft. Also gerade ist ja dann auch gesagt worden auf meinem Beitrag hin, das ist eher so eine Spaßgeschichte. Es hat dann mit Business nichts zu tun, kann man nicht vergleichen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich werde es dann ausprobieren, wenn es dann kommt. Und ansonsten wird man eigentlich jetzt immer mehr konfrontiert, wenn man nicht Zoom macht, dass man dann aus bestimmten Sachen dann auch rausfällt, ja, oder es wird von irgendwelchen Protagonisten beispielsweise bei wissenschaftlichen Konferenzen so gefordert, weil man sagt, alle anderen Applikationen seien eben scheiße im Vergleich. Im Vergleich zu Skype stimmt das ja auch. Wenn man mit 40 Leuten bei Skype zusammen ist, ist das eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt. Ich habe es jetzt am Wochenanfang gemacht mit Skype mit 40 Leuten oder und es war unterirdisch scheiße. Ja.
Ja, eben. Also. Aber also, wenn man diese beiden Sachen zusammenbringt, ist das schon lustig, oder? Zoom wird eben immer stärker genutzt. Es gibt aber Kritik an eben so diesem Kontrolle und Datenschutz und so weiter. Und deswegen hat jetzt Facebook beschlossen, eine ähnliche Lösung aufzubauen.
Das ist genauso glaubwürdig wie die.
Wenn man nicht vertraut, geht man jetzt zu Facebook.
Das ist genauso glaubwürdig wie die Kritik von Google, ne? Gegen Zoom.
Ja, aber ich meine, so wie du Zoom hier in den Himmel lobst, eine technisch einwandfreie Lösung, ganz massiv Dreck am Stecken. Das war mir auch nicht gegenwärtig. Ich will nochmal betonen, ich habe Zoom immer sehr gemocht, auch vor Jahren noch. Ja. Aber dass die Kamerasoftware kontrolliert haben, auf deinem Mac die Software aufgespielt haben und andere Dinge, ist inakzeptabel. Ja. Und kann man sagen, ja, sie haben jetzt alles nachgebessert, alles ist gut. Ja. Finde ich auch ein bisschen daneben. Ja. Alles ist gut, wir haben jetzt
die Version. Naja, aber die sind...
Ja. Das ist so billig, genauso auch wie die Facebook-Argumentation.
Stefan,
jetzt sind wir sauber, jetzt auf.
Stefan, naja, aber. Die sind von 10 Millionen auf 300 Millionen gewachsen und sind letzten Endes von dem Erfolg selber überrollt worden. Also die haben sich wahrscheinlich über bestimmte Geschichten überhaupt keine Gedanken gemacht. Im Übrigen habe ich es gar nicht in den Himmel gelobt, sondern einfach nur einen Status quo beschrieben, dass jetzt Facebook kontert, dass man jetzt konfrontiert wird ständig. Sondern meine Hauptbasis bei Zuschaltungen wie hier bei 9 von 9 ist immer Skype gewesen, weil die Software eCam Live ja gar nichts anderes kann in Zuschaltungen. Irgendwann im Sommer können wir jetzt wohl direkt über eCam Live dann zuschalten, dann brauchen wir keinen Drittanbieter, dann brauchen wir uns auch nicht mehr über Skype und Microsoft aufzuregen. Also insofern sehe ich jetzt nicht deine Semantik in meine Richtung, dass ich da irgendwas loben würde, sondern ich habe einfach den Status quo beschrieben, weil ich habe vorher Zoom ja auch nur hier und da mal benutzt. Ja, also mir ist das aber eigentlich scheißegal. Was bitte?
Nicht nur in deine Richtung, sondern generell wurde jetzt gerade mit 5-0 alles gut, ja. Und
jetzt ist der Ton weg.
Ja, ich höre Stefan nicht mehr. Das hört man seine Tirade hört man jetzt gar nicht
genau,
mehr.
Genau, seine Tirade hört man gar nicht mehr.
Ja. Ich dachte zuerst, es liegt an mir, aber man hört dich nicht mehr, Stefan.
Schade. Mist.
Schade. Dabei wollte ich noch zum Abschluss vielleicht nochmal, Stefan, eine gute Nachricht, was so Nutzer, Nutzungsgewohnheiten und so weiter angeht, noch sagen, dass Telegram die Nutzer von 300 auf 400 Millionen in einem Jahr gesteigert hat. Das ist doch auch mal eine gute Nachricht, genau. Dass da WhatsApp auch so ein bisschen Gegenwind
bekommt. Im Übrigen wollte ich auch noch dem Stefan sagen, dass der Kundenservice von Zoom scheiße ist. Also insofern
21, 22, 23.
Jo.
Ja. Also ich möchte hier mal unterstellen, der Gunnar hat mich stumm geschaltet.
Genau. Gut, dass es endlich...
Sonst hätten wir zu viele Pieps hier rein.
Genau, müssen, endlich, wenn wir den Podcast veröffentlichen. Endlich hast du es mal, endlich hast es mal gemerkt nach den ganzen Jahren, ja.
So. Dann, wenn ich eine gewisse Lautstärke erreiche, schaltet er mich stumm.
Genau. Piep! Piep wäre zu offensichtlich, also schalte ich einmal stumm. Ja, haben wir sonst noch? Du hast bestimmt Sendung wieder heute um 11 Uhr, oder? Stefan.
Ja, 11 Uhr ist wieder. Aber Werbeblock sparen wir uns heute mal. Ja. Was haben wir sonst noch? Amazon hat in Deutschland einen Marktanteil von jetzt 46% im E-Commerce von 37% auf 46% gesteigert.
Tja.
Ja. Mein E-Commerce insgesamt oder irgendwelche besonderen Themen, Branchen und so weiter?
E-Commerce insgesamt.
Okay.
Ich muss nochmal genau nachschauen. Broker hat es
veröffentlicht. Davor warnt übrigens der Wettbewerbsökonom Justus Haukapp, wenn ich jetzt doch einen Werbeblock einsetzen darf, der wird demnächst bei Sohn trifft Bäcker dabei sein. Der sagt, also die große Gefahr, die jetzt eben besteht, dass gerade solche Oligopolisten jetzt durch die Corona-Krise jetzt noch mehr durchstarten und noch mehr an Anteilen gewinnen werden und die ganzen jungen Unternehmen auch im Online-Sektor, im Online-Marketing oder E-Commerce eben wegrasiert werden. Ne? Also das ist eine Riesengefahr, die er da in der Wettbewerbspolitik sieht, und da mahnt er auch wettbewerbspolitisches Handeln an. Also das wird vielleicht ganz interessant sein.
Ja, und auch Verantwortung des jedes Einzelnen. Also was ich immer wieder lesen, halt diese Argumente, ja, aber Amazon, das hat der Kundenservice so toll und da sollen sich die anderen ein Beispiel dran nehmen und dann, wenn die anderen auch so toll sind, dann bestelle ich auch da. Das sind halt so Argumente, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ich meine, erstens mag das sein und es ist sicher so, dass der Kundenservice bei Amazon toll ist, es ist aber auch nicht alles toll bei Amazon, das kommt halt auch noch dazu. Und ich meine, wie soll ein kleiner Anbieter, lokaler Anbieter dann auch noch mit so einem Unternehmen wie Amazon konkurrieren? Also wie gesagt, da sehe ich auch eine Verantwortung von Nutzern, da auch eine gewisse auch Hindernisse oder Herausforderungen in Kauf zu nehmen, um aber eben auch dafür zu sorgen, dass wir halt nicht in diese Monopol- oder Oligopol- oder was auch immer Situation geraten. Das muss ich auch nochmal sagen.
Ja. Naja, aber es ist ja eben nicht nur von Konsumenten abhängig, sondern da muss eben auch ordnungspolitisch jetzt eingegriffen werden. Das hat nur der Justus Haukapp da irgendwie angemahnt, und mit dem werden wir demnächst dann auch sprechen. Ja, ich mache trotzdem einen Werbeblock. Heute um 15 Uhr habe ich eine Next Talk mit der COO von SAP, mit Frauke von Polier. Die sagt etwas zum Thema Corona, wie man im Personalmanagement damit umgehen muss oder kann oder soll. Das ist eine ganz interessante Diskussion, glaube ich, heute um 15 Uhr Next Talk, auch auf meinen Präsenzen. Nee, ich glaube, wir übertragen, Stefan, nur auf Facebook.
Viel Spaß, viel Erfolg.
Danke. Sonst noch irgendwelche Nachrichten?
Ach, ich glaube, wir haben genug. Es gibt noch genug, was man diskutieren könnte. Auch jetzt gerade, was jetzt die Digitalisierung oder die Technologie aus der Krise, wie die Wirtschaft niederschlagen wird. Der Spiegel hat dazu auch einen Artikel geschrieben. Stößt auch in das Horn, dass du gerade sagst, Gunnar. Die profitieren scheinbar, ja, immer mehr durch die Krise. Ja, aber das ist vielleicht ein Thema beim nächsten Mal, dass man sich mal die Bereiche anschaut, wo jetzt die Corona-Krise wirklich Digitalisierung und Tech-Industrie, Technisierung entsprechend vorantreibt. Ja. Von Gesundheit bis im Onlinehandel gibt es ja diverseste Gebiete.
Gut, die Marktanteile hast du ja gerade schon benannt, aber da kann man wahrscheinlich nochmal genauer reinschauen in die Statistiken, und das können wir ja auch nochmal thematisieren. Okay, das war's mit CXO. Nee, sind wir ja gar nicht mehr. 9 von 9 heißt das ja. 9 von 9, und dann in der nächsten Woche wieder 9 von 9 am Dienstag nächste Woche. Bis dann, ciao.
Ciao.
Genau.